Ich wollte, dass Menschen in vielleicht nicht so einfachen Zeiten 2025 mit unserer Weltpolitik und alles, was da irgendwie mitschwimmt, etwas lesen, wo sie sich wiederfinden und wo sie sich mal wieder leicht fühlen. Weil ich finde, dass sich jeder Mensch auch in 2025 mal verdient hat, mal wieder etwas Leichtes zu lesen, was einfach nur gute Gedanken hervorruft.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich freue mich sehr, heute mit einem Mann hier zu sitzen, der zwei große Träume leben kann. Wenn man Fußballer ist, träumt man wahrscheinlich davon, dass man einmal Weltmeister wird. Wenn man Schriftsteller ist, träumt man eigentlich davon, einmal auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Und ein ganz bisschen geheim träumt man davon, auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Das gelingt normalerweise nicht. Es gelingt schon gar nicht mit einem Debüt und es gelingt eigentlich schon gar keinem, der vorher Fußballer war. Und ja, es gibt jemanden, dem das gelungen ist und der wahrscheinlich aktuell der glücklichste Mensch ist, der zumindest in Hamburg gerade ist. Ich freue mich sehr, dass Christoph Kramer heute hier ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Als ungefähr vor einem halben Jahr die Buchhandlung Heimat auf mich zukam und fragte, hättest du Lust, eine Veranstaltung mit Christoph Kramer zu moderieren? Dafür müsstest du über dieses Buch lesen. Und dann bekam ich dieses Buch in die Hand und las es. Und dann denkt man natürlich erstmal zuerst, Moment, ein Fußballer, der ein Buch schreibt, kann gut werden, muss nicht. Und ich kann vorab eins sagen, es ist tatsächlich etwas passiert, was ganz selten ist. Irgendwann sprach mich meine Frau an und sagte, hast du Tränen in den Augen? Und das hatte ich. Und mich würde interessieren...
Bei welcher Stelle?
Genau. Mich würde interessieren, ich sag dir gleich, bei welcher Stelle, sagen das Leute oft zu dir, dass sie da etwas Tränen in den Augen hatten, dass sie gerührt waren? Und dann bei welchen Stellen?
Ja, tatsächlich und bei ganz unterschiedlichen Stellen und das ist ja irgendwie das bei allem Spiegel Bestseller Platz 1 und all, was mich total ehrt und was mich unfassbar freut und da habe ich auch viel gefeiert, deswegen bin ich ein bisschen heiser, aber das ist ja das, was wirklich zählt, ne? Also ich habe in meinem Leben wirklich noch nie so viele Nachrichten wie gerade bekommen, ich bin ständig am Screenshotten und mache mir ganz viele Handyfotos von tollen Nachrichten, von Menschen, die mir schreiben, von jungen Menschen, die mir schreiben, dass sie sich das erste Mal verstanden fühlen, von Leuten, die bei dem Roman geweint haben und das ist etwas, was voll was mit mir macht, was mich auch rührt, wo ich dann auch manchmal Tränen in den Augen habe, wenn ich solche Nachrichten lese, weil ich das natürlich irgendwie nicht erwartet hätte. Also man hofft irgendwie, dass ein Buch Menschen berührt, aber was gerade mit diesem Roman passiert, das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt und deswegen ist das ganz, ganz schön für mich und deswegen an dieser Stelle, bevor es gleich auch wieder ein bisschen lustiger wird, ein ernst gemeintes Dankeschön.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es lustiger wird, aber es wird auch lustig, das können wir, glaube ich, versprechen. Bei mir war die Stelle, du sitzt auf dem Dach dieser Scheune, du sitzt ja häufig auf dem Dach, offensichtlich hast du große Teile deiner Jugend auf einem Scheunendach verbracht, aber ganz am Ende, du sitzt auf dem Dach und dann schreibst du, ich sitze auf dem Dach, so sinngemäß, ich sitze auf dem Dach dieser Scheune und habe gerade meinen großen Traum erlebt, vorgestern bin ich Weltmeister geworden. Und das habe ich mir so vorgestellt, dass du, also war das tatsächlich vorgestern, das heißt, ihr seid nach zurückgekommen, wart dann in Berlin und einen Tag später sitzt du auf diesem Dach dieser Scheune völlig allein.
Ja, also dieses Dach, das ist direkt bei meinem Elternhaus. Ich bin auf so einem, wie auf so einem Bauernhof groß geworden und das hatte immer für mich so einen Rückzugsort, an den ich gerne zurückgekehrt bin. Und gerade wenn man irgendwie 50 Tage in Brasilien irgendwie vor Ort ist und da ganz viel neue Eindrücke auf einen zukommen und dann zurückkommt und irgendwie ganz Deutschland in Berlin ist, dann ist man nie alleine. Und ich hatte irgendwie danach, so den Tag danach, mal das Gefühl, dass ich mal für mich alleine sein möchte. Und da saß ich auf diesem Dach. Aber das war jetzt nichts. Ich sitze auch heute teilweise noch auf dem Dach, weil ich da irgendwie das ist für mich so ein krasses Heimatgefühl, was ich sonst nicht so häufig habe und in so einem Leben, was sehr schnelllebig ist, gerade mein Leben im Fußball war sehr, sehr schnelllebig, fand ich es immer gut, wenn ich an einen Ort zurückgekehrt bin, wo ich irgendwie so das Gefühl von Heimat verspürt habe.
Ich habe mich gefragt, was dann in dem Kopf vorgeht. Ich hatte neulich in diesem Podcast Jessica von Bredow-Werndl, die Olympiasiegerin in Dressur. Die sagte, die schlimmste Zeit, also die allerschönste Zeit war, als sie die Goldmedaille gewonnen hat und da oben stand. Aber die Zeit danach, die Tage und die Wochen danach seien extrem schlimm gewesen. Sie seien völlig leer gewesen, ausgebrannt. Und ich musste an Joachim Löw denken, der ja nach eurem WM-Titel offensichtlich dann auch irgendwo hingefahren ist. Und dann ist ein Freund von ihm da hingekommen, hat zu ihm gesagt, Joachim, was ist mit dir? Du bist gerade Yogi, was ist mit dir? Du bist Weltmeister geworden. Und der war völlig am Ende, ausgebrannt, kaputt und so. Anscheinend bei dir war das nicht so, weil diese, der Kontrast kann ja nicht größer sein als auf der Scheune oben und eben gerade noch zwei Tage vorher mit dem WM-Pokal in Brasilien.
Ja, klar war das ein Kontrast, aber danach ist ja auch, also das ist ja auch immer nach Erfolgen, ist auch irgendwie die Zeit im Leben für mich immer, um zu genießen und zu feiern. Und ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich möchte immer höher, weiter, schneller, aber ich kann dann auch genießen. Also ich habe auch zum Beispiel für dieses Buch unfassbar viel gearbeitet einfach. Ne? Marketing ist King und ich habe wirklich viele Interviews gegeben, habe probiert, dass dieses Buch irgendwie groß wird durch Aufmerksamkeit, durch Talkshows, durch keine Ahnung was. Und als ich dann diesen Spiegel-Bestseller Platz 1 Stempel hatte, dann kann ich auch schon genießen in meinem Leben. Weil, also, ich finde immer, es ist ein ganz schmaler Grat. Man kann auch gierig nach Erfolg werden, aber man muss Erfolg genießen. Wenn man Erfolg nicht genießt, dann hat man dieses Gefühl, glaube ich, schnell des Ausgebranntseins und dieses, was kommt jetzt? Also in das Loch bin ich tatsächlich noch nie gefallen. Ich feiere dann.
Aber das ist interessant. Darauf wollte ich hinauskommen. Nehmen wir mal an, du hättest dieses Buch geschrieben, wir kommen gleich darauf, warum du es geschrieben hast. Das ist schon eine Idee, die länger da war. Aber nehmen wir an, du hättest das Buch geschrieben und wir würden jetzt hier nicht sitzen. Und du hättest in den ersten 2-3 Wochen, was andere Autoren so machen, 400, 500, 600 Bücher verkauft. Dann wäre es das gewesen?
Nee, nicht gewesen. Also ich weiß schon, dass, also hätte mir nur ein Mensch geschrieben, mich hat ein Roman berührt, hätte sich für mich die Arbeit gelohnt. Und das meine ich wirklich so, wie ich sage. Aber trotzdem wäre ich nicht zufrieden gewesen. Also ich kann mich nicht dagegen wehren, weil ich mein ganzes Leben, seitdem ich 6 bin, irgendwie im Leistungsfußball unterwegs bin. Und ich werde an Leistung gemessen und ich werde auch an Tabellen gemessen. Und ich kann nicht akzeptieren, dass Tribute von Panem vor mir steht. Das kriege ich nicht hin. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, hat mich das krass bestärkt, hat mir eine krasse Bestätigung gegeben, aber es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn das nicht so passiert ist. Also ich konnte nicht davon ausgehen, dass das Buch gerade so durch die Decke geht, wie es durch die Decke geht. Das habe ich wirklich nicht erwartet, schon mal gar nicht, das habe ich nicht mal erträumt. Ich finde es super, dass es so ist, aber trotzdem habe ich es ja geschrieben, um mich auf ein neues Feld zu begeben, um mich auf einem neuen Feld zu beweisen, um eine neue Herausforderung zu haben. Und das ist ja im Leben auch etwas ganz Wichtiges. Trotzdem giere ich nach Erfolg, auch mit diesem Buch, aber es wäre jetzt auch kein Weltuntergang gewesen. Es war einberechnet, dass es nicht so erfolgreich wird und glücklicherweise ist es so erfolgreich geworden, stand jetzt.
Aber das Interessante ist, das ist so in dir drin. Das hat mal ein Davis Cup Spieler auch in diesem Podcast erzählt, dass er, als er aufgehört hat zu spielen, sich gesagt hat, ich muss noch weiter Sport machen. Und das nächste, was er gemacht hat, er ist Halbmarathon gelaufen. Und dann ist er 10. geworden und hat sich so sehr darüber geärgert, dass er nicht 1. geworden ist, dass er gesagt hat, seitdem mache ich keinen Sport mehr. Den einzigen Sport, den ich mache, ist spazieren gehen durch den Wald. Es darf aber kein anderer in dem Wald sein, weil ich möchte immer schneller sein als der andere in dem Wald. Ist das bei, so tief geht es bei dir nicht?
Ich kann den Gedanken voll verstehen. Ich glaube, dass Leistungssportler etwas ganz Zerfressenes, auch teilweise Ungesundes in ihrer Mentalität haben. Sonst wären sie nicht Leistungssportler gewesen. Ich fühle das schon so ein bisschen, deswegen laufe ich keinen Marathon. Aber ich habe schon das Gefühl, ich mache unfassbar viel Sport. Ich spiele Fußball, ich spiele ganz viel Paddle. Ich muss für meine Herzfrequenz viel laufen gehen, was mir nicht so Spaß macht, aber das muss ich, weil ich nicht nur menschlich, sondern anatomisch gesehen habe, ein großes Herz habe. Der dauert immer ein bisschen.
Und da nein, muss man viel, da muss man,
ja, großes also Herz,
da muss man viel laufen?
Ja, es geht darum, dass ich mein Sportlerherz abtrainiere.
Okay.
Und deswegen baue ich auch Herzfrequenzen in der Woche, die gleichbleibend sind. Und beim Paddle oder beim Fußball gehen sie ja mehr so. Deswegen laufe ich auch viel, aber ich fühle das schon. Also wenn ich ein Paddle-Match habe und ich das nicht gewinne, dann würde man, also jeder, der hier heute sitzt, der würde denken, boah, das ist aber jetzt nicht der Chris Kramer, der hier auf der Bühne war. Ne? Also ich bin schon ein sehr ausgeglichener Typ, aber im Sport bin ich auch ein kleiner Assi.
Und hier musst du dich jetzt ja nicht mehr, irgendwie muss man gucken, wie du in dem Gesamtjahr landest. Das ist dann die letzte Herausforderung, ob du auch im Gesamtjahr auf Platz 1 landest. Erzähl aber mal, wann kam die Idee, ein Buch zu schreiben? Weil es ist ja interessant, dass ganz, ganz viele Menschen immer diesen Traum haben davon, einmal im Leben ein Buch zu schreiben. Und das ist ja erstmal ein langer Weg, ein Buch zu schreiben, einen Verlag zu finden, dann Leute zu finden, die das kaufen. Wann war bei dir die erste Idee, ich möchte ein Buch schreiben?
Boah, schon ganz früh in meinem Leben. Also ich habe viel geschrieben, viel Tagebuch, viele auch so Kurzgeschichten. Und ich habe auch so Bücher, die heißen, du willst nicht vergessen das. Da schreibe ich immer so Geschichten rein, die ich nicht vergessen möchte, weil irgendwie Erinnerungen für mich sehr, sehr wertvoll sind im Leben. Und ich wollte immer schon ein Buch schreiben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit 33, 34 mache, sondern ich dachte eher, dass ich das so in meinen 60ern mache. Aber ja, ich bin sehr froh, dass es das jetzt geworden ist. Aber den Grundgedanken, ein Buch zu schreiben, den hatte ich schon eigentlich mein ganzes Leben. Also das der klassische Fall, ich habe davon geträumt, mein Buch zu schreiben.
Und wann wusstest du, welche Geschichte es sein wird?
Hatte ich auch schon so in meinen 20ern, habe ich schon immer darüber nachgedacht, hatte dann auch so viel Vorlage, habe mir auch schon so ein bisschen so einen Leitfaden mal aufgeschrieben, habe es dann aber wieder verworfen, habe jetzt auch zweimal das Ende irgendwie verändert, aber so der rote Faden war immer schon so ein bisschen in meinem Kopf.
Der Titel auch?
Nee, der Titel ist am letzten Tag, bevor es dann so, jetzt geht's in Druck, es hieß eigentlich, als ich ins Leben fiel. Und dann wollten wir aber, weil das Cover, also wir müssen ja nicht drüber reden, ich bin jetzt als nicht krasser Literat, ich gucke bei Büchern vor allen Dingen nach Titel, und Cover und Spiegel-Bestseller Platz 1. haben wir.
Naja, dieser kleine, ich meine, dieses kleine orange Ding, was
ja,
man drauf macht,
ja, das zieht. Nicht drüber, genau, ja, müssen genau. wir nicht drüber reden. Und weil das Cover meines Erachtens sehr gelungen ist, wollten wir irgendwie noch was mit Sonne, Sommer irgendwie draufbringen. Und deswegen ist der Titel dann Das Leben fiel im Sommer.
Muss ja sagen, als ich ins Leben fiel,
ist auch geil.
Ja, aber der Titel ist schon viel besser.
Ja, sagen alle, finde ich auch. Also ich lege sehr großen Wert, dass alles in diesem Buch aus meiner Feder kommt. Der Titel, muss ich sagen, ist eher auf Kiwis Mist gewachsen. Kiwi ist mein Verlag. Bester Mann übrigens.
Dann schreibt man so ein Buch und wie bist du an den Verlag gekommen? Also muss man sich ja vorstellen, normalerweise, wenn du jetzt als ganz normaler Mensch ein Buch schreibst, also und schickst es an einen Verlag, du hörst wahrscheinlich nie davon. Sebastian Fitzek, heute einer mit Auflagen 800, 900.000 Stück pro Buch, hat 15 Verlage angeschrieben und hat dann am Ende nur eine Zusage gekriegt, weil er im letzten Verlag gesagt hat, wenn ihr mein Buch rausbringt, dann bringe ich euch in die Radiosendung, in der ich gerade bin, mit einem anderen Autoren. Also da ist sehr viel Zufall dabei und sehr viel Mühe. Wie hast du es gemacht?
Ja, ich habe 4 Verlage angeschrieben und alle wollten es. Ich weiß, wenn da jetzt nicht Christoph Kramer draufstände, sondern, keine Ahnung, Kramer, dann wäre das auch nicht
so gewesen. Aber stand Christoph Kramer drauf oder hast du auch mal
versucht? Ich hab tatsächlich auch 2 Anonyme verschickt, die wollten es auch haben, das waren aber kleinere Verlage und dann habe ich die 4 größten in Deutschland oder die für mich 4 coolsten mit meinem Namen angeschrieben.
Und dann hattest du das Gefühl, die wollen Christoph Kramer?
Ja, mit,
oder die
das
wollen
gehört
das
ja
Buch.
Dazu. Also ich hatte, es ist ganz logisch irgendwie, ich verstehe das, das gehört einfach zu mir und da mache ich mir auch nichts vor. Ne? Also wenn ich beim Verlag irgendwo mein Buch abgebe, dann haben die im Verlag natürlich auch so ein bisschen Dollarzeichen in den Augen und sagen, Fußballer schreibt einen Roman, der kann ganz vernünftig reden, Marketing, kriegen wir mit dem hin. Das läuft schon irgendwie, Pappaufsteller sieht geil aus. Spaß.
Aber war nicht irgendwann mal, dass einer gesagt hat, irgendwie, wollen Sie wirklich einen Roman schreiben? Oder wollen Sie nicht? Oder?
Und bei Kiwi, also bei meinem Verlag, wo ich jetzt bin, hatte ich das Gefühl, dass sie sich wirklich extrem über diesen Text gefreut haben. Also, ich weiß auch nicht, ich kann nicht zu 100% sagen, ob der Roman so geworden wäre, wenn ich nicht Christoph Kramer gehießen hätte. Aber ich bin schon auch von dem Text überzeugt und das Gefühl hatte ich bei Kiwi auch und deswegen habe ich mich da von Anfang an so wohl gefühlt und es ging nicht eine Sekunde um mich, sondern nur um den Text und alle waren begeistert und deswegen habe ich mich für Kiwi entschieden und das war wirklich, also ich war noch nie in einem anderen Verlag, ich habe keine Ahnung, wie es da läuft, aber besser als Kiwi geht es nicht.
Sagt Kiwi jetzt auch, wir hatten noch nie so einen Autoren wie den, aber viel besser kann es kaum laufen. Wenn man das Buch dann liest, denkt man, mein Gott, wann geht's denn endlich um Fußball? Und dann liest man und denkt, wann geht's denn endlich um Fußball? Und plötzlich ist das Buch zu Ende. Und wenn Sie erwarten, wenn Sie sich, ich kann es gar nicht sehen. Das ist ja, wir haben gerade vorher gesagt, normalerweise bei dieser Art von Buch, können wir mal kurz einen Test machen. Einfach nur mal einmal alle Männer klatschen. Und jetzt alle Frauen. Das ist erstaunlich. Das ist relativ ausgeglichen. Normalerweise wäre es so, dass ein Mann geklatscht hätte.
Ja, die ganzen Fußballassis sind auch hier.
Nein, aber das muss man sagen. keine falschen Erwartungen. Es geht irgendwie auch um Fußball, aber wirklich nur am Rand.
Ja, also ich wollte nichts Erwartbares schreiben. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, das Buch gießen hätte mit meinem Gesicht vorne drauf und ich erzähle nochmal über das WM-Finale 2014. Also das finde ich selber peinlich irgendwie. Ich mag keine erwartbaren Sachen irgendwie. Und deswegen ist es ein Coming-of-Age-Roman geworden, der viel größere Gefühle meines Erachtens und viel wichtigere Phasen im Leben beschreibt als Fußball. Also Fußball ist jetzt in meinem Leben, ich liebe Fußball, das ist die größte Liebe meines Lebens, das wird sich auch nicht verändern. Aber ich wollte ja bewusst in ein neues Feld abtauchen. Und wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, Spielanalysen mit Christoph Kramer, das wäre irgendwie, weiß ich nicht.
Nein, ich kann mir aber so, wenn man sieht, wie du schreibst, dann erwarte ich eigentlich, dass irgendwann du doch nochmal letztlich diese, wie viele Minuten warst du in der Kabine nach dem Zusammenstoß mit dem Physio?
15, 20?
Allein diese 15, 20 Minuten ist doch ein Roman wert, oder?
Ja, aber auch erst so, also Biografien mit 33, nee, also weiß ich nicht, deswegen, das, vielleicht kommt das nochmal zu irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich sage, boah, ich möchte auch nochmal was über Fußball schreiben, aber ich finde, also ich schreibe gerne in diesem Schreibstil so, es ist voll scheiße, das über sich selber zu sagen, aber ich hoffe, es gelingt so ein bisschen herzberührend und über Fußball finde ich, ist es eher so ein bisschen sachlicher, erklärbarer. Und deswegen hatte ich gar keine Lust, darüber zu schreiben.
Als ich meiner Frau gesagt habe, ich habe das Buch gelesen, ließ es auch mal, sagte sie, worum geht es denn da? Und da habe ich gesagt, naja, das ist relativ einfach. Ein junger Mann verliebt sich in eine junge Frau, er küsst sie, sie küsst ihn zurück, aber irgendwie hat sie dann doch einen anderen und dann macht er eine Party in Düsseldorf. Und das ist eigentlich ist die Handlung damit weitestgehend beschrieben, kann man das so sagen? Ja.
Ja, also
das ist, glaube ich, und das ist die große Kunst dieses Buches. Also, es passiert eigentlich nicht viel.
Nö. Also, es spielt in 3 Tagen in den Sommerferien 2006 und die Atmosphäre 2006 so ein bisschen abgebildet. Ich glaube aber trotzdem, und das soll das Buch erreichen, ich möchte nichts schreiben, was irgendwen irgendetwas lehrt. Ich wollte mit diesem Buch nur erreichen, dass sich Menschen in irgendetwas wiederfinden. Mhm. Deswegen habe ich viel über diese intensiven ersten Male geschrieben, über den ersten Kuss, die erste Liebe, die erste Enttäuschung, das erste Mal Freiheit fühlen, das erste Mal so sich vom Elternhaus abkapseln. All diese ersten Male, jeder, der hier im Saal ist, weiß, erster Kuss, Name, Ort, feucht oder nicht, er weiß alles. Und das wollte ich damit irgendwie abbilden in einer Zeit, die leicht war. Also der Sommer 2006 hatte so eine Unbeschwertheit. Wir waren eine Nation, alle wollten, dass Deutschland Weltmeister wird. Wir haben alle an einem Strang gezogen. Und ich wollte ein Buch in einer Zeit schreiben, die sich gut angefühlt hat, die sich leicht angefühlt hat, weil wir in unserer Gesellschaft leider aktuell so ein bisschen ja auch in 2, 3 Lager aufgeteilt sind. Deswegen mochte ich den Sommer 2006. Wir können uns alle eine Scheibe unserer Nation aus dem Sommer 2006 abschneiden, finde ich. Und ich wollte, dass Menschen in vielleicht nicht so einfachen Zeiten 2025 mit unserer Weltpolitik und alles, was da irgendwie mitschwimmt, etwas lesen, wo sie sich wiederfinden und wo sie sich mal wieder leicht fühlen. Weil ich finde, dass sich jeder Mensch auch in 2025 mal verdient hat, mal wieder etwas Leichtes zu lesen, was einfach nur gute Gedanken hervorruft.
Und ich habe mich gefragt, wenn man das liest, wenn man das Buch, wenn jetzt jemand in 20 Jahren so ein Buch schreiben würde über das Jahr 2025, dass es ein ganz anderes Buch wäre, unter anderem deshalb, weil 2006, verbessere mich bitte, aber die Handys damals noch nicht so eine Rolle gespielt haben. Handys tauchen da gar nicht auf oder natürlich WhatsApps nicht oder SMS, SchülerVZ irgendwie so, aber hat es eine Rolle gespielt, dass das auch einer der letzten Sommer war, der so leicht war, wo man so viel erleben konnte, weil man eben noch tatsächlich gelebt hat?
Voll. Also ich bin sehr froh, dass meine Jugend größtenteils ohne Smartphone stattgefunden hat. Und es war auch in der Vorbereitung auf dieses Buch total. Es gibt eine Szene an der Bushaltestelle und jeder von Ihnen kann sich ja irgendwie so da rein empfinden, wenn man heute an einer Bushaltestelle steht. Es gibt keinen Menschen, der nicht am Handy ist. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie es war, als wir noch kein Handy hatten. Mhm. Hat man in der Gegend rumgeguckt? Was hat man gemacht? Und ich fand es so spannend, weil man beobachtet anders, man nimmt die Welt ganz anders wahr. Also heute habe ich mir fest vorgenommen, dass ich ab und zu ohne Handy rausgehe. Und es ist so verrückt, wenn man ohne Handy die Tür verlässt, dass man auf einmal Vögel zwitschern hört, dass man Dinge wahrnimmt, die wir nie wahrnehmen. Also bei allem Vorteil von Social Media, bei allen Vorteilen von Smartphones, ich bin sehr, sehr froh, dass ich auch in einer Welt aufgewachsen bin, wo das noch nicht so die oberste Priorität hat.
Es gibt gerade eine neue Studie, aus Amerika natürlich, dass die Menschen unbewusst immer dafür sorgen, dass das Handy niemals weiter entfernt ist als 2,5 Meter. So, und das fand ich irgendwie krass. Am Anfang steht, wie bei jedem Roman, die Handlung ist frei erfunden, Ähnlichkeiten mit dem Dings, was natürlich Quatsch ist, oder?
Ja, ich muss mich rechtsschützlich absichern.
Aber vor wem hattest du Angst? Vor Debbie?
Du weißt ja, 2025, du weißt ja, was los ist, keine Ahnung. Dann wieder irgendwer, irgendwas und dann... Ich wollte einen Roman schreiben und wollte nicht dafür angezeigt werden.
Wer war der Erste, der es gelesen hat? Hat deine Frau es als erstes gelesen?
Nee, mein bester Freund hat es als erstes gelesen.
Und wann hat es deine Frau gelesen? Weil sie kommt drin vor.
Spät. So wie meine Eltern, Weihnachten.
Die Frau kommt drin vor, aber vor allen Dingen... Nee, es ist auch ein Roman über deine Frau, aber vor allen Dingen geht es um Debbie. Debbie ist sozusagen diejenige gewesen, der den ersten Kuss gegeben hast, die natürlich in Wahrheit nicht Debbie hieß, oder hieß sie tatsächlich Debbie?
Nee, sag ich nicht.
Sache.
Vielleicht ist sie heute hier.
Hat sie sich gemeldet, nachdem das Buch veröffentlicht wurde?
Vielleicht.
Und was hat sie vielleicht gesagt?
Kannst du im nächsten Roman vielleicht lesen.
Ah, okay. Johnny, dein bester, also ist dein bester Freund, das ist ja auch so ein Ding, wo man dann kurz zuckt. Wenn man dann das zu Ende liest, also Johnny spielt eine sehr große Rolle und man ändert sich dann auch selber an diesen besten Freund, den man hatte früher und stellt dann fest, auf einmal gibt es den im Leben nicht mehr und kann es eigentlich gar nicht so richtig verstehen, dass es den nicht mehr gibt. Bei dir ist es auch so, das heißt, du weißt im Moment gar nicht, wo Johnny ist oder hat er sich auch aufgrund des Buches gemeldet?
Nee, der hat sich nicht gemeldet und ich weiß wirklich nicht, wo er ist.
Wann ist es auseinandergegangen?
Ziemlich früh nach dem Abi schon. Und ich hätte das niemals für möglich gehalten, aber das ist halt manchmal so im Leben und das ist das Komische im Leben und deswegen bin ich auch kein Freund von Zielen oder sich irgendetwas in der Zukunft auszumalen, weil also es sind so viele Sachen in meinem Leben passiert, die waren so krass unerwartet und ich hätte heute keinen Cent mehr, wenn ich auf das Leben, was ich lebe, gewettet hätte. Mhm. Deswegen, es macht keinen Sinn, großartig weit in die Zukunft zu gucken.
Und es ist auch interessant, wenn man dann zurückguckt, weil wenn man das liest, man empfindet es ja selber so, da war diese Verliebtheit in Debbie. Und wie du erkennst, wir wollen nicht zu viel verraten, aber wie du dann hinterher erkennst, oh, Debbie ist vielleicht nicht nur an mich verliebt oder knutscht vielleicht nicht nur mit mir rum. Das war in dem Moment natürlich das Wichtigste in deinem Leben. Und das Beruhigende ist nicht, wenn man dann so 10 Jahre später drauf guckt, denkt man, egal.
Ja, und das ist ja auch, das ist etwas, was mir voll Mut oder was das Buch vielleicht auch so ein bisschen aussagen soll. Ich habe diesen Roman geschrieben 2 Jahre lang, letztes und vorletztes Jahr und alles, was da drin steht, das hat sich so leicht angefühlt und ich musste schmunzeln und ich dachte, boah, wie geil war diese Zeit früher. Aber wenn ich mich dann in diese Zeit und ich habe noch so Original-Tagebucheinträge aus dieser Zeit, wenn ich die lese und mich daran zurückerinnere, dann weiß ich, wie schwer es war, das zu schreiben, wie schwer ich mich gefühlt habe, wie viel Zweifel, wie viel Sorgen, wie viel Ängste ich hatte. Und wenn ich jetzt Sorgen oder Zweifel oder Ängste habe, dann denke ich mir manchmal, ey, wenn du 53 bist in 19 Jahren, dann wird diese Zeit, du wirst über diese Zeit heute schmunzeln, über deine Sorgen und Zweifel lächeln können. Und das gibt meiner Zeit, also meiner Gegenwart, dann heute auch eine gewisse Leichtigkeit.
Wie schreibst du?
Nicht nackt.
Wieso gibt es viele, also ist es normalerweise, schreiben Schriftsteller nackt? Das wusste ich nicht.
Genau. Ja. Nein, also ich ziehe mich schon, also ich muss dann schon.
Du ziehst dich schon an.
Ich ziehe mich an, ja. Ich ziehe mich an und ich ziehe mich auch wie ein Schriftsteller an. Ich brauche diesen Film irgendwie, ne? Also ich ziehe mir dann mein Cardigan an, hab meinen Laptop auf so einem richtig schönen, alten, urigen Holzschreibtisch mit so einer Linoleumplatte oder wie das heißt, mach mir eine Kerze an, noch ein anderes schönes warmes Licht und ich schreibe nur wenn
Kerze an.
Ja, und ich schreibe nur wenn es dunkel ist. Also das Schriftsteller entwickeln manchmal so ein paar Macken. Das können Sie nicht wissen und nicht verstehen. Vielleicht irgendwann. Du kannst das verstehen, ne? Aber bist du auch Spiegelbester Platz 1?
Nein. Noch nicht.
Okay. Nee, dann kannst du es auch nicht verstehen. Nein, Spaß. Man entwickelt ja irgendwie so, ich habe mir dann irgendwann eingebildet, ich kann nur schreiben, wenn es dunkel ist. Dann hatte ich mal eine Phase, wo ich dachte, boah, ein bisschen kreativer bist du, wenn du Alkohol trinkst. Dann habe ich meine 20 besten Seiten meines Erachtens mit Fieber geschrieben. Das kannst du natürlich nicht so einfach herbeiführen, aber man entwickelt,
Alkohol, was hast du dann getrunken?
Immer Gin Tonic, ich mag nichts anderes. Und deswegen, das habe ich dann zum Glück, habe ich dann eingesehen, so Kreativität geht auch ohne Alkohol. Aber ja, ich habe immer nur geschrieben, wenn es dunkel war und mich auch so, ich brauchte diesen Flair, ich bin Schriftsteller.
Ja. Und dann gibt es viele Schriftsteller, die das sehen. Klaus-Peter Wolf, berühmter Krimi-Schriftsteller, verkauft so 800.000 Stück pro Krimi. 18 Mal in Folge Spiegel Bestseller Platz 1. Also es gibt noch Ziele, wollte ich damals sagen.
Ja.
Es gibt noch Ziele.
Schreibt er auch, wenn es dunkel ist, oder?
Der hat immer so ein DIN A4 Heft dabei und der schreibt das handschriftlich in das DIN A4 Heft. Hat immer so eine Tasche dabei und schreibt in dieses DIN A4 Heft und lässt es dann hinterher abschreiben. Schreibt dann irgendwie drei Bücher pro Jahr. Wie ist es dann, wenn man das Buch abgibt und ist ganz zufrieden und ein Lektor kommt und sagt dann: Also, Herr Kramer, wahrscheinlich hat der Chris gesagt, super Buch, aber ich habe noch ungefähr 5.500 Anmerkungen.
Es ging tatsächlich. Also ich habe ein super Verhältnis mit meinem Lektor gehabt und er hat mich so sein lassen, wie ich bin, und er hat auch gar nicht so großartig im Text herumgefuscht, weil er wusste, das Ding verliert er gegen mich.
Bist du so jemand, der wirklich um jeden Satz, um jedes Wort kämpft?
Es ist für mich ein krasser Unterschied, ob da steht, ist so oder ist halt so. Ist für mich ein Unterschied. Und ich wollte schon...
Ist halt so oder ist so?
Ja, genau.
Aber was würdest du nehmen?
Ist halt so.
Ist halt so.
Ja.
Und der Lektor lag dazu und sagt, ach, halt.
Ja, genau. Also er wusste, das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt so Seite für Seite durchgehen. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es sogar besser wäre, wenn es so gewesen wäre, wie der Lektor es komplett wollte. Mhm. Ne? Wir haben es nicht probiert, weiß ich nicht. Aber ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass, wenn ich ein Buch schreibe, dass das aus meiner Feder kommt. Also das war mir bei dem Projekt eigentlich am wichtigsten, weil ich wollte nicht, ich hätte ja auch einen Ghostwriter nehmen können, aber das hätte ich ganz furchtbar gefunden. Ich wollte, dass das mein Baby ist, dass da mein Herzblut drin steht, in jeder Zeile, in jedem Wort, und ich wollte, dass das von mir ist. Er hat, was er gemacht hat, ich mache immer so lange Sätze und setze nie einen Punkt. Also merkt man ja auch gerade, wenn man mit mir redet, so, dass da manchmal so ein bisschen wirr. Und deswegen hat er häufig mal einen Punkt gesetzt, wo ein Komma war oder ein Semikolon oder keine Ahnung was.
Semikolon ist interessant. Kannst du mir einmal kurz erklären? Ich finde, Semikolon ist so schön.
Genau.
Aber wo setzt man eigentlich ein Semikolon?
Weiß niemand. Ne? Hab ich jetzt schon auf zwei Lesungen gesagt. Niemand weiß, wo man ein Semikolon setzt.
Aber sieht irgendwie schön
aus. Aber sieht geil aus. Deswegen habe ich es auch ein paar Mal gemacht. Jetzt ist, glaube ich, keins mehr drin. Also der Lektor wusste auch nicht, wo man ein Semikolon setzt. Und jedenfalls hat er die Sätze deutlich verkürzt. Und ich muss auch sagen, und da muss ich ihm auch recht geben, es liest sich flüssiger. Weil sonst ist es in meinem Kopf und ich weiß, wie ich denke und rede. Deswegen konnte ich es auch so flüssig lesen. Aber für den Endkunden, den Leser, war es besser, dass die Sätze ein bisschen kürzer sind.
Wann hat das Buch angefangen, dich zu nerven? Weil das erzählen eigentlich alle Autoren. Irgendwann bei der 5. oder 6. Durchsicht sagst du, ich weiß jetzt, worum es geht und ich möchte es eigentlich jetzt abgeben.
Nee, gar nicht. Okay. Weil ich das so, so sehr wollte. Also mir hat der ganze Prozess unfassbar viel Spaß gemacht. Und ich wollte das unbedingt, weil ich wusste, dass meine Zeit im Fußball irgendwann ein Ende haben wird.
Muss man noch sagen, du hast, während du gespielt hast, damit angefangen.
Genau. Ne?
Genau.
Weil ich aber auch gemerkt habe, dass es sich vielleicht dem Ende neigen könnte. Da hat man ja irgendwie so feine Antennen für. Und deswegen wollte ich mir schon eine neue Herausforderung suchen und vor allen Dingen etwas, was mich über ein mögliches Loch hinausbringt. Also ich glaube, wenn ich nichts zu tun gehabt hätte direkt nach der Karriere, bin ich ein Typ dafür, weil ich den Fußball so sehr liebe und geliebt habe, dass ich ein kleines Loch gefallen wäre. Und dieser Roman hilft mir gerade enorm dabei, dass ich gar keine Zeit habe, über ein Loch nachzudenken. Und deswegen,
Woran, das ist interessant, woran merkt man, das ist ja immer die Frage von vielen Leuten, woran merkt man, dass sich die Zeit dem Ende nähert? Woran merkt man, dass es jetzt auserzählt, diese Geschichte?
Kann jeder für sich selbst beantworten.
Woran hast du es gemerkt?
Also ich glaube, jeder von uns hat schon mal gemerkt, wenn eine Beziehung oder eine Freundschaft, eine Liebe oder irgendwas Alltägliches, wenn es zu Ende geht. Ich glaube, dass der Mensch da ein ganz feines Gespür für hat und das ist unerklärlich. Ich hatte irgendwie als ich angefangen habe zu schreiben, da habe ich tatsächlich gerade meinen Vertrag verlängert, um 2 Jahre. Aber ich hatte ein Gefühl, obwohl es dann auch noch ein Jahr wirklich super lief, ich hatte irgendwie eine Vorahnung, ein Gefühl, ein Instinkt, ich weiß es nicht, dass ich dachte, boah, also ich wusste schon immer, dass meine Karriere endlich ist, aber ich habe irgendwie gespürt, es könnte langsam irgendwie zu Ende gehen. Habe es natürlich nicht gehofft, aber das hat mich nicht belastet, das Schreiben hat mir einfach Spaß gemacht und deswegen habe ich angefangen zu schreiben.
Aber du hattest diesen Vertrag für 2 Jahre, theoretisch würdest du jetzt, also wenn du den Vertrag erfüllt hättest, würdest du jetzt noch spielen, richtig?
Ja, ja.
Und dann kam irgendwann wie kam es dann, dass ihr das dann vorzeitig beendet habt? Weil du hättest ja auch sagen können, Leute, hier, ich habe noch Vertrag, wie der Fußballprofi so sagt.
Ja, habe ich auch gemacht.
Und aber dann trotzdem hat man sich dann geeinigt und gesagt,
ja,
wir beenden das.
Also es geht ja darum, mein allerletztes Jahr in meiner Karriere, das war nicht so zufriedenstellend, ich habe nicht so viel gespielt, was einfach, du kannst dich auch mit nichts hinwegtrösten, ne? Also ja, Fußballprofis verdienen viel Geld und das tröstet auch mal so ein bisschen über irgendwas hinweg, aber du willst im Endeffekt auch nur spielen. Hm. Und ich habe dann nicht gespielt und das tat mir schon irgendwie weh, das hat für mich auch was gemacht, dass ja nicht nur dieses am Wochenende auf der Bank sitzen, du verlierst so ein bisschen an Hierarchie, ein bisschen an Bestätigung, an allem irgendwie und das hat schon etwas Negatives mit mir gemacht und deswegen war ich irgendwie auch unzufrieden und weil ich immer einen sehr, sehr guten, ein sehr gutes Verhältnis zu Borussia Mönchengladbach habe, haben wir uns dann einmal tief in die Augen geschaut und haben gesagt, so, lass uns das Ding so beenden, dass du so geil durch die Vordertür gehen kannst. Und ich bin so froh, dass wir das so gemacht haben, weil durch diese Vordertür zu gehen mit dem Abschied, den ich in Gladbach hatte, das hat mir alles gegeben und es hat mir geholfen, dass ich Frieden mit einer ganz großen Liebe und mit einer ganz großen Episode in meinem Leben schließen konnte. Und das ist viel mehr wert als ein Jahr länger Fußball spielen.
Stimmt es? Stimmt es, dass du etwas mit Jürgen Klopp gemeinsam hast? Nämlich Folgendes. Jürgen Klopp wäre fast mal zum Hamburger SV gekommen. Man war sich eigentlich schon einig und dann hat der HSV noch jemanden mal hingeschickt, der Jürgen Klopp beobachtet hat. Und der kam dann wieder, typisch Hamburg, hat gesagt, nee, der ist immer so unrasiert und hat auch zerrissene Jeans. Ich glaube, der passt nicht nach Hamburg. Und dann hat sich der HSV für einen besseren Trainer entschieden. Kleiner Scherz. Also für mehrere bessere Trainer, wozu das geführt hat. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich hatte gehört, dass es durchaus hätte sein können, dass du vielleicht noch mal zum HSV gekommen wärst, zum Ende deiner Karriere.
Ja, aber in der Phase, wo das hätte sein können, habe ich zerrissene Jeans getragen.
Aber tatsächlich, gab es Gespräche?
Ja, gab es mal. Aber das ist so eine Sache, also auch wenn ich es manchmal so wirken lasse, als dass ich aus dem Nähkästchen plauder, solche Internas behalte ich schon für mich. Also gab es, aber ich sag nicht wann.
Und warum bist du dann nicht gekommen? Also an den, du hättest ja super nach Hamburg gepasst, so ist es nicht.
Es hat sich danach zerschlagen. Also ich wäre jetzt nicht abgeneigt gewesen, sagen wir mal so.
Als Trainer könntest du natürlich noch eines Tages zu diesem Verein kommen.
Ich weiß jetzt, was ich für Hosen nicht tragen sollte.
Nee, also man weiß auch nicht, HSV-Trainer ist immer so eine Sache. Wir sind jetzt gerade wieder in so einer Phase, wo man denkt, also dieses Jahr klappt es mit dem Aufstieg. Aber das ist auch schon, das haben auch alle vor einem Jahr gedacht und vor 3 Jahren und dann guckt man vor 7 Jahren auch, ganz schlimm. Du willst, wir kommen gleich noch wieder zum Schriftsteller zurück, aber um es abzuhaken, du machst eine Trainerausbildung, das heißt, du willst tatsächlich dann auch mal Bundesliga-Trainer werden, weil wir haben ja gelernt, du bist sehr ehrgeizig, machst jetzt nicht Trainer, um dann irgendwann in der 5. Liga den HSV zu trainieren oder irgendeine andere Mannschaft.
Nee, also ich brauche schon. Hat auch gedauert.
Da werden einige noch beim Signieren nachher lachen und sagen, der war eigentlich witzig.
Der war geil, ja. Da muss man auch eine Pause geben im Publikum. Also ich muss sagen, ich möchte schon in den Leistungsbereich. Und ich muss das für meinen Seelenfrieden machen, Trainer zu werden, weil ich kann nicht der ganzen Fußballnation während EMs oder WMs im ZDF immer erklären, wie es besser geht und es dann nicht besser machen. Also ich habe dann schon den Drang, auch zu zeigen, so Southgate, so geht's. Spaß. Kein Spaß. Auf jeden Fall. Das muss ich schon irgendwie für meinen Seelenfrieden machen. Es ist aber ganz unabhängig im Prinzip von der Liga. Also 5. Liga ist für mich nicht Leistungsbereich, deswegen nein. Aber ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel eine U19 zu haben. Mhm. Oder eine U13 und die bis in die U19 sechs Jahre hochzuführen, wäre auch ein kleiner Lebenstraum von mir. Ich möchte einfach im Fußball arbeiten, ich möchte da mein eigener Chef sein, ich möchte meine Prinzipien, wie ich als Mensch bin, wie ich eine Gruppe führe, wie die Gruppe zu sich sein soll, wie wir auf dem Platz agieren. Da habe ich ganz viele Ideen, ganz viele Sachen, die in meinem Kopf rumschwirren, ganz viele Dinge, die ich immer schon so machen wollte, von denen ich sicher bin, dass sie klappen. Und deswegen muss ich es einmal machen für meinen Seelenfrieden.
Weil du könntest jetzt auch einfach sagen, ich mache den Bruch. Ich bin ja jetzt, du kannst jetzt sagen, ich bin jetzt Schriftsteller.
Ja, bin ich auch.
So, ne, jetzt bist du Schriftsteller, vergessen wir das mit dem Fußball. Warum nicht dieser klare Bruch?
Es geht für mich gerade in der Phase, in der ich gerade bin, auf einen gesunden Abstand und eine gesunde Draufsicht auf die Blase Fußball. Und jetzt ist gerade die Zeit in meinem Leben, wo ich andere Dinge mache. Ich liebe gerade alles mit diesem Roman, wirklich. Mir macht das so viel Spaß, ich kriege so viel Zuspruch, so viel Bestätigung, so viel Dankbarkeit, also diese Nachrichten, die ich bekomme. Deswegen kauft es gleich alle und lest es und schreibt mir danach. Ich giere nach Feedback, mir macht das so viel Spaß und das gibt mir richtig was. Und ich habe auch unterschätzt, was es mir gibt. Trotzdem wird der Fußball immer irgendwie meine Nummer 1 Liebe sein und ich werde... Also ich bin ja nicht weg vom Fußball, ich mache ja andauernd was im Fußballbereich, ob es Experte ist, Podcast, selber spielen, also alles mögliche, meine Trainerausbildung, aber ich möchte mir jetzt mal ein bisschen Zeit geben, um eine gesunde Draufsicht und einen gesunden Abstand auf den Fußball zu bekommen, um dann mit frischer Energie mich wieder ins Getümmel zu werfen.
Du hast gerade gesagt, du gierst nach Kritik, das ist ganz interessant, viele Schriftsteller erzählen eigentlich immer dieselbe Geschichte, dass sie dann natürlich gucken bei Amazon, da gibt es ja ganz viele Kritiken. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, wie viele Kritiken gerade bei dir von Amazon sind, aber das sind schon viele.
Viele. Also ich kriege auch immer so E-Mails mit Kritiken, die so diese Buchbubble-Menschen schreiben.
Genau.
Ist voll schön, interessiert mich mega, ich lese mir jede einzelne durch. Also ich habe dieses Buch geschrieben für Menschen. Ich wollte sie berühren und deswegen gucke ich dann über die Rezension, über die Kritiken, ob ich es geschafft habe.
Aber viele erzählen dann, die gucken dann toll, 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 schlecht. Und diese eine schlechte beschäftigt sie dann die nächsten und verderbt ihnen die Stimmung. Ildiko von Kürti hat das erzählt und so, aber da bist du wahrscheinlich auch jemand anders.
Ja, voll. Also, dass das nicht jedem gefällt, ne? Also jetzt, wir sind 350 Leute im Saal, also wenn jetzt gleich noch 200 weitere reinkommen, dann kann sein, dass einem nicht gefällt. Spaß. Nein, also dass man nicht immer den Geschmack von allen Menschen trifft, das ist ja ganz logisch, aber ich ziehe mich eher daran, also ich erzähle eine Geschichte, die mich wirklich berührt hat, da hatte ich wirklich Tränen in den Augen. Auf der Leipziger Buchmesse kam ein 15-jähriges Mädchen auf mich zu, die hatte auch krass Akne, hat mir geschrieben, dass sie das erste Mal verliebt ist und hat sich das erste Mal verstanden gefühlt.
Wow.
Und das war so herzzerreißend und da habe ich mir in dem Moment habe ich mir gedacht, ey, und hätte es keiner gelesen, sondern nur du, ne, dann hätte sich das schon alles gelohnt, was ich da gemacht habe. Und das war so ein wahnsinnig schöner Moment und von diesen Momenten hatte ich so, 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 so viele und also es gibt bestimmt Menschen, denen das nicht gefällt. Das liegt im Naturell der Sache, wenn man etwas macht, wenn man lebt, das ist klar, aber das ist jetzt nicht so, wo ich denke, boah, der hat geschrieben, du kannst nicht schreiben.
Dann sage ich selbst. Wie ist es also im Fußball, du hast es gesagt, dann geht man auch mal in der Hierarchie runter, große Konkurrenz, da die Mannschaftskameraden freuen sich im Zweifel, wenn du dann gut spielst, aber wenn sie dann selber spielen und du nicht spielst, freuen sie sich auch. Wie ist das ich habe natürlich mit ein paar Autoren vorher gesprochen, gesagt, ich mache heute Abend mit Chris Kramer und dann gibt es natürlich immer, wenn da einer ist, wenn ein neuer Sheriff in der Stadt ist, auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, nicht jeder Autor, der seit Jahrzehnten versucht, da hinzukommen, freut sich darüber. Und dann kommt, blöder Fußballer, so. Wie sind die Reaktionen im Fußballbereich und wie sind die Reaktionen in deinem neuen, sozusagen in deinem neuen Revier?
Also ich muss sagen, das ist im besten Sinne von nett gemeint, ich finde, dass diese Buchbranche sehr nett ist, sehr supportive, unfassbar wertschätzend, also die Umgangsart im Fußball ist ja sehr rau irgendwie und das ist in dieser Buchbubble ist das gar nicht so. Also ich habe wirklich so viel Zuspruch für dieses Buch bekommen, auch so viel Anerkennung, Lob, aber auch irgendwie mich haben ganz viele Leute auch so supported und die gesagt, das wird schon und so, also mir auch Mut zugesprochen und das war eine ganz neue Erfahrung für mich und deswegen also also die auch unsere Gesellschaft kann sich von dieser Bücherbubble, ich habe kein besseres Wort dafür, auch eine Scheibe von abschneiden. Also wir als Deutsche sind ja insgesamt schon leider sehr missgünstig, irgendwie ein bisschen neidisch, was ich immer so ein bisschen schade finde.
Was? Tatsächlich, missgünstig, nein, die Deutschen. Ja,
ich weiß aber nicht, warum.
Ich weiß auch nicht, aber das ist eine...
Es macht keinen Sinn, missgünstig im Leben zu sein, weil das eigene Leben wird dadurch schlechter, ganz sicher.
Mein Schwiegervater, als wir fangen jetzt hier an Schweden, immer sagte mein Schwiegervater, Mensch, die Schweden sind so nett, und dann stockte er kurz und sagte, eigentlich sind nur die Deutschen so blöd. Und so ein bisschen ist leider, also so ein bisschen, man findet eigentlich relativ wenig Menschen auf der Welt, die so wenig nett sind wie die Deutschen, ne?
Ja, also ich liebe die Deutschen, ich liebe Deutschland, ich bin so froh, dass ich in Deutschland geboren bin. Also ich bin sehr dankbar dafür, Deutscher zu sein, und ich bin auch stolz darauf, Deutscher zu sein. Aber trotzdem finde ich, könnten wir als Gesellschaft irgendwann mal anfangen, so dieses Missgünstige wegzulassen, weil es keinen Sinn macht. Es macht dich nicht besser, es macht dich nicht glücklicher, wenn dein Nachbar hinfällt. Es macht keinen Sinn. Und deswegen, wir müssen da, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, weil ich das Gefühl habe, dass wir da so festgefahren sind. Aber, und ich möchte jetzt hier auch keinen gesellschaftlichen Aufruf starten, aber ein bisschen mehr Liebe und Gunst täte unserer Gesellschaft, gerade auch in diesen Zeiten, sehr gut.
Wir haben ungefähr die Hälfte rum. Und das ist ja, was für Verlage das Grauen ist, wenn der Autor auf der Bühne sitzt und 1,5 Stunden nur spricht und nicht mal was aus dem Buch liest. Und jetzt ist die Frage, ob du mal Lust hast, so gute 30, 40 Minuten mal was vorzulesen aus deinem Buch oder vielleicht auch 3, 4. Kannst du gut vorlesen?
Ich war ein guter Schüler in der Grundschule. Ich hatte überall 1 und 2 und in Lesen 3.
Und
hatte dann Leseförder und deswegen ist okay.
Und wonach entscheidest du jetzt, was du vorliest dann so? Also es gibt grüne, es gibt grüne Sticker und rosane Sticker und einen gelben. Was heißt das?
Rosa ist Liebe.
Okay.
Gelb ist Fußball und grün ist random.
Ist nur ein gelber, ne? Stichwort Fußball. Ja, wir hören dir gerne zu.
Ich lese immer mal so ein bisschen was anderes. Ich lese heute die Kussszene zweigeteilt.
Viel
Glück. Danke. Der Film lief bestimmt schon eine Stunde. Endlich konnte ich ihn wahrnehmen. Ich lachte jetzt ohne Verzögerung zusammen mit Debbie, um mich im nächsten Moment zusammen mit ihr zu erschrecken. Ich mochte die Schauspieler, besonders den, der auch bei Jumanji mitspielte. Es fühlte sich so derartig gut an, Debbie so nahe zu sein. Ich streichelte leicht ihren Unterarm und bekam selbst Gänsehaut. Ein verrücktes Gefühl, kaum zu glauben, dass das möglich war. Und es fühlte sich richtig an, Debbie so nah zu sein. Der ganze Moment fühlte sich richtig an. Ich liebte diesen Moment. Vielleicht liebte ich zum ersten Mal bewusst einen Moment. Ich wollte Debbie noch näher sein, verschmelzen, eins mit ihr werden. Du spürst den Moment einfach, kann man nicht beschreiben, erinnerte ich mich an die Herbstferien 2003. Johnny, Salvo und ich saßen wie so oft zusammen auf dem Dach der alten Scheune. Johnny hatte uns zusammengetrommelt, nach 20 Uhr. Etwas Großes musste passiert sein. Da stand er also vor uns, erzählte wild gestikulierend von seinem ersten Kuss mit Nadine. Er erzählte so lebhaft, dass es sich anfühlte, als ob wir dabei gewesen wären. Und irgendwie hatte es sich auch wie unser erster Kuss angefühlt. Von uns dreien, Johnny, Salvo und mir. Wir, die sich schon immer kannten. Wir freuten uns füreinander und es machte uns in jeder Nacht irgendwie alle ein kleines Stück erwachsener. Aber jetzt spürte ich diesen Moment, der nur mir gehörte. Debbie und mir. Die roten Stoffsitze, das Knistern des Projektors über uns, der Film auf der Leinwand nur eine bessere Lichtkulisse, der Duft von Debbies Haaren und das Gefühl, sie in meinem Arm zu halten. Ich spürte, dass es der Moment war, Debbie zu küssen. Er musste es einfach sein. Das Schicksal fragen war immer eine gute Lösung, Kopf oder Zahl, ene, mene, mu, schnick, schnack, schnuck. Das alles konnte man tun, wenn man das Schicksal entscheiden lassen wollte. Nur schwer, so allein und ohne Münze. Ich entschied mich für etwas, das ich in der Schule immer spielte, wenn ich unsicher war, ob ich mich melden sollte. Wenn der Zeiger über der 6 ist, tust du es. Wenn nicht, nicht. Mein Handy war in meiner linken Hosentasche. War es nach 20 Uhr, würde ich Debbies Gesicht sofort in beide Hände nehmen und küssen. Ohne Zögern, einfach nur handeln. War es vor 20 Uhr, würde ich bis zum Ende des Films warten und versuchen, sie zum Abschied zu küssen. Möglichst unauffällig und sehr langsam, aber kontrolliert, griff ich mit meiner linken Hand in die Hosentasche meiner Jeans. Ich war entschlossen zu tun, was das Schicksal für mich bereithielt. Ich holte mein Handy heraus und schielte, ohne meinen Kopf zu bewegen, auf mein Handy. Ich musste nur noch den großen viereckigen Knopf unter dem Bildschirm drücken und die Entscheidung stand. 3, 2, 1. Beim Drücken des Knopfes stach es kurz in meinem Herzen. Die Aufregung war zurück. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Die Ziffern von dem blauen Display sprangen genau in jener Sekunde von 19:59 auf 20 Uhr. Das Leben war eine Aneinanderreihung von Zufällen. Aber diesen Zufall konnte es doch nicht wirklich geben. Ich schwöre übrigens, dass genauso passiert. Also ehrlich jetzt. Wirklich. Und das gibt's eigentlich wirklich nicht. Was ist? Fragte Debbie leise. Ich hatte wohl nicht mitbekommen, wie mein Schmunzeln in leichtes, ungläubiges Lachen übergegangen war. Erst jetzt merkte ich auch, dass ich außerdem ganz langsam meinen Kopf schüttelte. Willst du es wirklich wissen? Unbedingt sogar. Wenn du mich danach nicht für verrückt erklärst. Das tue ich sowieso schon, na los. Debbie löste sich langsam aus meinem Arm, damit sie mich angucken konnte. Der Film war zur absoluten Nebensache geworden. Ich hörte ihn nicht einmal mehr. Nur das Flackern der Leinwand, welches sich in Debbies Augen spiegelte, war der Beweis, dass wir noch im Kino saßen. Okay, pass auf, aber nicht lachen. Mach schon, Chris. Ich wollte dich küssen, wenn es nach 20 Uhr gewesen wäre. Vor 20 Uhr nicht, frag nicht, Schicksalslogik. Und als ich auf mein Handy geschaut habe, ist die Uhr gerade von 59 auf voll gesprungen. Und das geht ja eigentlich gar nicht. Debbies Gesicht war weder erfreut noch fragend, weder enttäuscht noch überrascht. Es war für einen Moment lang regungslos. Danke.
Ich glaube, so eine Szene, ich muss gerade daran denken, so eine Szene habe ich auch mal erlebt im Kino. Da saß ich neben einer, die hieß damit Dorit, hoffentlich ist sie heute nicht da, und hab dann so meinen Arm um sie rumgelegt, so ganz
gewagt. Zittermoment.
Zitter. Und irgendwann sagte sie, oh, ich glaube, mein Nacken wird steif. Dann habe ich den Arm wieder weggenommen. Also so hat jeder seine Kino. Bei dir ist es ja gut ausgegangen, erstmal.
Ja, das Schöne ist ja auch irgendwie, und das war ja auch irgendwie so ein Beweis, ne? Also in den 2000ern war es so, wenn man ein Date im Kino hatte, wusste man, wir knutschen eigentlich gleich. Und das war immer schon ein gutes Gefühl, wenn man wusste, wir gehen ins Kino.
Und vor allem jeder Beteiligte wusste auch, was das heißt.
Ja, genau, das war ja gerade das Geile.
Das war irgendwie das
wie heute kommst du zu mir Netflix gucken.
Heute habe ich gedacht, mir mein Patenkind erzählt, dass also man, auch wenn man schon zusammen ist, wenn man nicht gesagt hat, dass man zusammen ist, ist man nicht zusammen. Und manche zögern das raus, so dann nach 4, 5 Monate ist man, also wir beide würden denken, sie sind schon zusammen, man trifft sich, man knutscht und so, aber es zählt noch nicht, es zählt erst, wenn beide gesagt haben, wir sind zusammen. Das macht es okay. Dann, glaube ich, schwer. Aber ich glaube, das macht es schwieriger, wahrscheinlich über das Jahr 2025 irgendwann mal einen Roman zu schreiben.
Ja, voll. Also früher war es ja, alle Zeiten haben ja ihre klassischen Sachen. Also früher war es dieser Zettel, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Den gibt es nicht mehr. Und jetzt muss man beide einverständlich sagen, wir sind zusammen.
Habt ihr wirklich, das stimmt die Geschichte mit dem Auto? Wie alt, ihr wart ja 15, 16, ihr habt ein Auto geklaut, kann man sagen?
Meine Eltern sind im Publikum, deswegen sage ich nicht.
Nee, also ihr seid dann mit dem Taxi nach Düsseldorf gefahren. Nee, also ihr seid mit dem Auto von einem Bekannten, sagen wir mal, nach Düsseldorf.
Vielleicht ist das auch fiktiv. aber im Buch steht es so, ja.
Hast du deine Frau, hast du doch an einer Diskothek kennengelernt, kann man das sagen? In Düsseldorf?
Vielleicht ist es auch fiktiv. Also die Geschichte ist tatsächlich fiktiver, als man denkt.
Also weil die Polizei jetzt nochmal, es ist ja verjährt, du könntest jetzt ja nicht mehr.
Ja.
Oder, oh, ist es nicht.
Weiß ich nicht.
Aber das wäre natürlich nochmal eine gute Werbung.
Für Marketing das ist klar. Marketing. Ne? Nochmal jetzt auf der Bühne festgenommen.
Marketing, werden. Sag mal. Wenn du jetzt festgenommen werden würdest, das wäre richtig cool.
Dann hätten wir ganz schnell ausverkauft.
Glaube ich auch. Hast du dir, während du das Buch geschrieben hast, auch schon Gedanken gemacht, wie läuft das Marketing ab? Weil wenn man sich das anguckt, was du gemacht hast, denkt man sich, ey, wow. Also der hat genau alles, der ist überall genau da gewesen, wo man weiß, da muss man hin, um Bücher zu verkaufen. Was kaum einer weiß, ist zum Beispiel das rote Sofa bei Das. Ist, wenn du da sitzt, ne, danach, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie das bei Amazon abgeht. Das ist, und dann Markus Lanz lädt dann nicht mehr ein, weil der Politiker einlädt, und dann gehst du noch in die Talkshows. Bist du bei Markus Lanz?
Vielleicht.
Aber zu welchem Thema denn?
Ja, man kann mich erstmal überall hinsetzen, ne? Also.
Ja, aber ich stelle mir gerade vor, so die Runde mit.
Ey, ohne Scheiß, wir reden jetzt ein Jahr über Politik. Also irgendwann ist es immer gut, so, ne?
Aber dann sitzt du da mit Philipp Amthor und was ich noch immer anders ja. Und sprichst dann über die Zölle von Donald Trump.
Ja, wenn das sein muss, dann. Ich brauche nur so eine Bauchbinde, so das Leben fing im Sommer an.
Das ist das Gute tatsächlich, Markus Lanz hat das mal, ich habe ja tatsächlich, wenn Sie das interessiert, einmal ein grüß ihn schön von mir, dann hast du auf jeden Fall schlechte Karten, weil ich habe ein Buch über Markus Lanz geschrieben und er hat bei jedem Gespräch, was wir darüber geführt haben, hat er immer am Anfang gesagt, ich will dieses Buch nicht und es ist am Ende dann trotzdem erschienen. Was wollte ich sagen, also grüß ihn ganz lieb von mir, aber was ist das Thema, worüber spricht er, weißt du das schon? Ne?
Nö.
Aber du wusstest, man muss bei Lanz sein. Lanz ist sozusagen das Letzte, ja, Lanz, was in der Marketing, das war meine Frage.
Ich bin zum Beispiel auch bei Inas Nacht. Also ich hatte gar keine Ahnung davon. Das hat alles der Verlag gemacht.
Okay.
Ich weiß, dass Marketing King ist. Das ist einfach so. Punkt. Und mir ist es nicht unwichtig, ob ich auf Spiegel Bestseller Platz 1 bin. Das gehört zu mir. Ich stehe dazu, das ist mir wichtig. Deswegen
stimmt
möchte
die Geschichte, dass du angerufen hast, das ist aber ausgedacht, dass du angerufen hast beim Spiegel, um zu wissen, welche Platzierung es ist?
Nee, ich habe die erpresst. Nein, ich habe bei meinem, die kommen ja erst immer donnerstags raus, aber genau. Montag weiß man es schon.
Genau.
Und deswegen habe ich um 16 Uhr weiß man es und ich habe um 16:01 Uhr bei Kiwi angerufen. also das stimmt. Und deswegen möchte ich auch, dass dieses Buch gekauft wird. Ich möchte, dass es gelesen wird. Und dazu gehört natürlich auch, dass man Werbung dafür macht, dass man Marketing vorantreibt, das ist ja ganz klar. Und deswegen habe ich mich in viele Talkshows gesetzt, wer das noch tun, mach Lesungen. Aber, und das muss ich auch sagen, und das steht auch nochmal über Verkauf, weil es mir Spaß macht. Also ich habe riesen Glück in meinem Leben. Ich bin so dankbar für dieses Leben, was ich lebe und weiß auch, dass ich Glück hatte, dass ich eine Sportart gemacht habe, wo man nicht so schlecht verdient. Und deswegen bin ich in der ganz komfortablen Situation meines Lebens, dass ich nur noch Dinge machen kann, die mir Spaß machen.
Du brauchst den Erfolg gar nicht. Du brauchst weder den Erfolg. Hast du einen Vorschuss gekriegt für dieses Buch?
Was ist ein Vorschuss?
Also Geld vorher.
Ach so. Ja, aber die 750.000, nein, Spaß. mit einem Buch, du wirst es selber wissen, ihr als Nicht-Spiegel-Bestseller Platz 1 nicht, kann man keine großen Summen verdienen.
Ja.
Nur aus
der Sicht eines Fußballprofis keine großen Summen?
Nein, auch, also das schon mal gar nicht. Aber auch so, also Autoren, das tut mir voll leid, weil ich finde es eine Kunst, ich finde es schön, Bücher zu schreiben, ich finde Bücher haben etwas Magisches und mir tut es voll leid, dass ganz viele Autoren am Existenzminimum leben, weil sie Autoren sind.
Man muss das mal sagen, auch du wärst ungefähr wahrscheinlich von dem Buch, muss ja nichts sagen, so ungefähr vielleicht einen Euro kriegen oder 1,50 Euro, so in dem Bereich liegt das?
Ich weiß es wirklich nicht.
Okay.
Ich weiß es wirklich nicht, weil ich das nicht mache, um Geld zu verdienen. Also das hat nichts mit meinem Kontostand zu tun. Das ist mir auch komplett egal. Ich möchte, dass das gelesen wird. Das ist ein Herzensprojekt von mir. Mir ist das wichtig, dass das gelesen wird. Mir ist das wichtig, dass das hoffentlich Leute berührt. Und das ist für mich viel, viel, viel wichtiger als Geld, weil ich aber auch schon gut verdient habe. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit.
Ja. Wir haben vorhin drüber gesprochen, der durchschnittliche Autor in Deutschland verdient im Jahr 20.000 Euro brutto. Davon kann man halt nicht leben. Und tatsächlich in den Regionen, wo du dich jetzt bewegst, mit so geht in Richtung 200.000, 300.000 verkaufte Exemplare, das ist dann schon outstanding. Also auch das ist eine Zahl, von einem durchschnittlichen Buch in Deutschland werden 287 Exemplare verkauft. Also da muss man schon, sehr, sehr viele Bücher schreiben, um davon leben zu können. Viele Bücher schreiben. In dem Interview, was in dem Buch war, was alle gekriegt haben vor einem halben Jahr, hast du gesagt, naja, ich gucke mir das mal an und ob ich ein zweites Buch schreibe, weiß ich nicht. In der Zwischenzeit wissen wir, du hast schon wieder 60 Seiten geschrieben.
Ja, also ich lasse mir ganz viel Zeit damit, weil ich jetzt ja auch gerade aktuell keine Zeit habe zu schreiben, aber mir macht das Schreiben einfach Spaß. Und es hat mich ein Stück weit, ich möchte nicht sagen süchtig gemacht, aber es hat mich so, 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 so tief berührt. Also ich habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ich habe so zwischen 15.000 und 20.000 Nachrichten bis jetzt bekommen auf meinem Instagram-Kanal, habe davon bestimmt 8.000 Screenshots gemacht und es war wirklich herzergreifend, berührend und es ist für mich was ganz Neues, mit Worten, mit geschriebenen Worten Menschen zu berühren und ja, alleine, wie ich eben schon gesagt habe, für dieses Mädchen auf der Leipziger Blutmesse, auf der Leipziger Büchermesse hat es sich gelohnt, dieses Buch zu schreiben und deswegen ja, werde ich weiterschreiben.
Aber es klingt so, als ob dir jetzt auch das Schreiben an sich extrem viel Spaß macht, wo du dann ganz allein sitzt mit deinem Gin Tonic, mit der Kerze.
Schreiben ist für mich wie meditieren. Also ich habe nicht so viele Momente, wo ich nur im Moment bin. Und davon ist Schreiben einer, wo ich nur im Moment bin, wo ich über nichts anderes nachdenke. Und das sind Momente, die ja, die schätze ich sehr wert in meinem Leben. Und Schreiben ist für mich wie meditieren. Und deswegen schreibe ich schon sehr gerne.
Ist es bei dir dann auch so, dass wenn du dann aufhörst zu schreiben, dass die Geschichte weitergeht im Kopf?
Dass ja,
du,
voll.
Dass du das nicht schlafen nicht kannst.
Für, ja, voll. Ja. Ja, voll. Hast du das auch?
Ja.
Das können sie nicht wissen.
Das hat man auch, wenn man nicht spiegelt. Ich war ja nur 16. Ja. Das hat man auch auf Spiegelplatz 16, hat man okay, das auch.
Das ist verrückt. nein, das ist total krass. Ich finde es auch heftig, dass, und das hört sich total pervers irgendwie an, dass die Figuren in deinem Kopf wie ein eigenes Leben entwickeln.
Nein, ist doch noch schlimmer. Ich finde, es ist so, dass ab einem bestimmten, du hast ja nur ein Buch geschrieben bisher, aber ab, ja.
Ja.
Ja, ja. Nee. Und die, in der zwei, bei Buch 2 und 3, da machst du den Laptop auf und dann stehen die vor dir und sagen, ich will aber das machen, ich will aber das machen, ich
ja,
will
das machen. Ja,
das und das ist halt ganz, dann wird's irgendwann auch scary.
Ja, voll.
Und du kannst nachts nicht mehr schlafen und du denkst an nichts anderes. Manchmal hat man das Gefühl, man wird überfahren, weil man irgendwie in einer anderen Welt ist. Aber es geht dir genauso.
Ja, ich hatte, während ich dieses Buch geschrieben habe, so 1/3, 2 Jahre, hatte ich immer überall einen Block und ein Stift dabei und auch an meinem Nachttisch. Und ich konnte nicht anders als dann, obwohl ich wirklich schlafen wollte, weil ich auch am nächsten Tag Training hatte, ich musste nochmal aufstehen und meine Gedanken aufschreiben und so. Also das ist also für den Schlaf ist ein Buchschreiben nicht so cool.
Aber es ist halt cool, wenn man in so einer eigenen Welt ist und einem das, ich glaube, eigentlich müssten im Moment alle Leute Bücher schreiben, weil dann vergisst man die Welt um sich herum und das Leben wird irgendwie schöner. Worum geht das neue Buch? Kannst du das schon sagen?
Jein. Also es wird um einen, also ich habe jetzt in 3 Tagen geschrieben, ich möchte jetzt zwischen 7 und 11 Jahre schreiben, okay. Also mehr in Szenen mit deutlich mehr Handlung und weniger Detailbesessenheit und es wird um einen Jungen gehen, der aus dem Nichts gesagt bekommt, dass er adoptiert ist und dann so von, als er so 12, 13 ist, bis er ins junge Erwachsenenalter eintritt.
Also tatsächlich, was nichts mit dir zu tun hat?
Nee. Bin ich adoptiert.
Deshalb sage ich ja, genau, das ist ja ein neuer Schritt, zu sagen.
Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. Es ist ganz fiktiv.
Ganz fiktiv. Ja. Dieser Roman, du hast es vorhin erzählt, man muss es sich vorstellen, du hattest Anfragen für 1400 Lesungen. Warum hast du ausgerechnet diese hier heute genommen? Auch, das ist ja für uns, dann freuen wir uns.
Also ich finde die Hamburger Menschen irgendwie sehr schön. Merke ich auch gerade wieder.
Muss einmal kurz sagen,
du musst. Obwohl es dunkel ist und ich habe gehört, hier ist kaufkräftiges Publikum.
Was immer hilft in
also
Hamburg.
Also enttäuscht mich nicht.
Was immer hilft in Hamburg zu sagen und außerdem ist Hamburg ist ja bekannt für sein hanseatisches Understatement und es ist immer wichtig in Hamburg zu sagen und außerdem habe ich gehört, dass Hamburg ja die schönste Stadt der Welt sein soll.
Ja, also.
Das mögen die Leute.
Ja, also ich muss sagen, es gibt, ich finde Hamburg, ich bin total gern hier, also deswegen so diese Markus Lanz, Inas Nacht, alles Hamburg finde ich super, ich war letztens im Volkspark, ich finde Hamburg geil, aber ich gucke jetzt, ich bin jetzt hier im Hotel, guck aufs Millerntor, also ich finde Hamburg mega cool. Was mich nervt, ist so ein bisschen Wetter, muss ich ehrlich sagen, und Verkehr. Also wenn ihr da diesen Tunnel sperrt, das ist ja Wahnsinn. Also, das ist ja furchtbar. Aber sonst Hamburg, großartig. Ich komme auch mit diesen Nordlichtern, nennt man euch schon Nordlichter? Oder ist das noch höher? Ich komme mit denen gut klar so. Sind ein bisschen kühl, aber nett. Und kaufkräftig.
Können sehr wortkarg sein. Wahrscheinlich gleich nicht. Beim Signieren, da werden die, obwohl man weiß es nicht. Was erlebst du beim Signieren? Es ist immer sehr unterschiedlich. Also ich war mal in Essen, das ist ja deine Heimat, und da, normalerweise sagen ja Leute immer, wenn sie beim Signieren sagen, dann schreiben sie rein für Tante Martha, für Dings und so. Und in Essen sage ich, was soll ich reinschreiben? Ihren Namen. Ja. Und dann kommt der Nächste, ich sage, was soll ich reinschreiben? Name reicht. So, und ich dachte, okay, das ist dann anders als, wie in Hamburg musst du immer ganze Romane reinschreiben.
Nee, das Ruhrgebiet ist da einfach gestrickt. Aber ich bin ja jetzt hier unter Literaten, von daher freue ich mich auch, Romane in den Roman zu schreiben.
Das Buch wird verfilmt?
Ja.
Wow. Von wem?
Ich habe schon Ärger bekommen von meinem Verlag, dass ich es noch nicht sagen darf.
Ach so. Ja. Wann kommt es?
Wenn wir gefilmt auch, ja, ne?
Ja, natürlich.
Ja, okay, dann sag ich's nicht. Sonst hätte ich euch gesagt, ey, schade. Wir fangen jetzt an mit dem Cast so im Mai, Juni.
Ja. Wer könnte den Chris in diesem Buch spielen? Hast du da, wen siehst du da?
Boah, ich freue mich voll auf diesen Cast, weil ich mich freue, so einen kleinen, jungen Jugendlichen zu sehen, wo ich denke, jo, der ist es.
Du darfst es entscheiden, wer das ist?
Nee, ich weiß nicht. Also ich finde es einfach spannend. Ich begebe mich voll gerne auf neue Gebiete. Ein Drehbuch zu schreiben ist was ganz Abgefahrenes.
Du schreibst das Drehbuch?
Nein. Sonst wird es kein Film werden. Aber ich gucke so ein bisschen über die Schulter und ich finde diesen ganzen Prozess spannend. Also ich begebe mich voll gerne auf neue Gebiete. Freue mich da jetzt so ein bisschen auch mal mitzuschwimmen, mal mitzugucken. Aber so richtig, glaube ich, ich bringe mich da so gut, wie es geht ein, weil wenn ich Dinge mache, dann mache ich die gerne auch richtig. Wenn einer sagt, nee, der kann nicht Chris sein, dann sage ich nicht, doch, der ist es. Also ich beanspruche jetzt nicht für mich, dass ich es besser weiß.
Und es wird ein Kinofilm?
Wünschenswert wär's. Darf ich das sagen?
Und weiß ich nicht. Es gibt Leute im Publikum, die dir sagen, was du sagen darfst. Das ist interessant.
Ich habe nur einmal von Kiwi Ärger bekommen, okay, weil ich es gesagt habe. Deswegen, ja, aber die weiß auch nicht, von daher wird ein Kinofilm.
Und du hast die Musik dazu.
Hoffentlich.
Du hast die, gibt es ein Titellied dazu? Das hast du schon geschrieben?
Jo. Ja, und das ist ja das größte Problem. Das ist voll schade, also voll schlau, euch um 16 Uhr das hier anzuhören, weil gleich kann ich nicht mehr reden, weil ich eben ein bisschen heiser bin. Aber es darf nicht gesungen werden hier vor 20 Uhr, warum auch immer. Und heute um...
ist ein Spaß.
Ja, wirklich nicht. Nein, ist kein Spaß.
Wir sind doch jetzt Bürokratieabbau, hat doch Friedrich Merz versprochen. Gut, hat auch versprochen, keine Schulden mehr. Insofern ist es egal.
Ja, und deswegen, also die Titelmusik wird heute Abend gespielt.
Wow, und live hier vor. Und hast du den Text oder die Musik geschrieben?
Den Text. Von Musik habe ich gar keine Ahnung. Ich habe nur den Text geschrieben und den bringen wir gerade so ein bisschen auf den Weg für Titelmusikfilm.
Okay. Willst du noch was lesen aus dem Buch eigentlich? Noch eine kleine Passage oder kannst du eigentlich gar nicht mehr?
Ich kann.
Dann lies doch was. Wir können mal absprechen. Wer möchte jetzt noch mal zum Thema, da kann man fragen, Liebe, Fußball oder?
Ja, also wie ihr wollt, aber die Szene Kuss ist ja noch gar nicht vorbei.
Ach so.
Dir ist das gar nicht aufgefallen. Ich habe so einen Cliffhanger eingebaut. Ist gar nicht aufgefallen.
Nee, weil ich war so in Gedanken bei meiner, dann lies doch die Kussszene zu
Ende. Okay. Ja. Danke. Also wir sind bei, ich habe gerade gebeichtet, dass ich sie küssen wollte und dann Debbies Gesicht war weder erfreut noch fragend, weder enttäuscht noch überrascht, es war für einen Moment lang regungslos. Ich merkte, wie sich ein kleiner Kloß in meinem Hals zu bilden begann. Eine Sekunde Stille, die längste Sekunde meines 15-jährigen Lebens. Ich wartete auf Debbies Antwort wie auf die Explosion einer Rakete an Silvester. Eine Rakete, die viel zu lange emporsteigt und bei der man von unten nur noch hoffen kann, dass sie endlich explodiert. Und kurz bevor man denkt, sie sei ein Blindgänger, explodiert sie. Debbie fuhr ganz kurz mit ihrer Zunge über ihre Lippen, durchbohrte mich mit ihrem Blick und flüsterte mit der ganzen Macht des Flüsterns, jetzt haben wir auf jeden Fall nach 20 Uhr. Und wenn die Rakete dann explodiert ist, wirkt sie noch schöner, wahrscheinlich, weil man so sehnsüchtig auf ihre Explosion gehofft hat. Ich nahm Debbies Gesicht in beide Hände. Ich wusste, dass ich das bei meinem ersten Kuss genauso tun würde. Ein letzter tiefer Blick. Ich glaubte, ein leichtes Nicken wahrgenommen zu haben. Ich kam Debbie näher und unsere Lippen berührten sich. Mein Körper wurde erschüttert von Explosionen, Millionen Raketen, die alle viel zu schnell explodierten. Das beste Gefühl meines Lebens, kein Spielraum für ein anderes Gefühl, außer das Beste. Ich küsste sie erst langsam, ließ kurz einen Zentimeter von ihren Lippen ab, um sie wieder zu küssen, immer und immer wieder. Diese Situation hatte ich mir so oft vorgestellt und doch war sie ganz anders. Ich ließ mich treiben, ich küsste gerade Debbie, das schönste Mädchen der Welt. Der Kuss wurde intensiver, das Feuerwerk heftiger. Die Raketen schossen kreuz und quer durch meinen Körper und explodierten an jeder einzelnen Stelle. Mein Herz kletterte von meiner Brust in meinen Hals und ließ mein Blut mit doppelter Wucht und Geschwindigkeit durch meine Venen strömen. Meine Atmung wurde schwerer und die Luftzüge durch meine Nase schneller und lauter. Ich musste von Debbys Lippen ablassen. Ich sah ihr in die Augen, während ich tief durch den Mund hechelnd nach Luft schnappte. Ihre Augen funkelten, ihre Wangen waren rot angelaufen und sie lächelte. Debbie lächelte immer gleich. Ich hatte es schon 1000 Mal in der Schule gesehen und 2 Mal hatte ich sie durch einen Witz zum Lächeln gebracht. Immer wenn ich etwas Witziges sagte, schaute ich direkt zu ihr. Mich störte, dass ich vor Debbie immer besonders lustig sein wollte, weil das meist nicht gelang, aber steuern konnte ich diesen Wunsch leider auch nicht. Nah an Debbies Mundwinkeln bildeten sich Grübchen, die nach und nach tiefer wurden, je breiter sie lächelte. Sie lächelte immer mit geschlossenem Mund und ihre Augen fingen an zu strahlen. Es hatte genau wie der Duft ihrer Haare etwas Natürliches und Echtes. Etwas, das man mögen musste. Etwas Reines. Ich wusste nicht, ob es das jetzt war, ob wir den Film weitergucken sollten oder ob ich etwas sagen musste. Wir schauten uns an, eine Weile, kamen uns näher, unsere Nasen berührten sich. Wir schauten uns weiter in die Augen, obwohl ich beide Augen geöffnet hatte, sah ich nur ein Auge von Debbie, mittig. Kaum merkbar wanderte meine Nase wenige Millimeter von links nach rechts. Debbie flüsterte: Eskimokus. Wir lächelten, die Zeit schien stehen zu bleiben, nur im nächsten Moment schneller weiterzulaufen. Wir küssten uns, wieder und wieder. Mit einem Mal rissen wir unsere Augen gleichzeitig erschrocken auf, wobei sich unsere Lippen immer noch berührten. Wir fühlten uns ertappt, aber niemand war im Saal. Nur das Licht war zu unserer Überraschung angegangen. Wir schauten auf die Leinwand, schwarz. Dazu eine beruhigende Melodie und weiße Namen, die von unten nach oben liefen. Der Abspann des Filmes. Robin Williams, so hieß der Schauspieler von Jumanji. Ich liebte ihn.
Ein unnützer Vergleich. Das Gefühl, 2014, der erste Kuss, Spiegel-Bestseller, Platz 1. Welches Gefühl war das intensivste?
Ja, also 2014 Weltmeister ist das Gefühl des ersten Kusses mal 100.000. Kann man nicht beschreiben. Man kann nicht beschreiben, was passiert, wenn du weißt, die ganze Welt guckt zu, eine ganze Nation, deine Nation guckt zu und du hältst so einen Pokal in die Luft. Das ist ein Moment, der ist nicht mit Worten zu beschreiben. Der erste Kuss ist auch krass, also müssen wir nicht drüber reden. Ne? Also alleine, dass wir alle, die in diesem Raum sitzen, alle Menschen irgendwie diesen Moment teilen und den als besonders empfinden, daran kann man messen, dass es ein besonderer ist.
Das muss ich dich fragen, weil ich mich das immer gefragt habe. Wir haben alle diese furchtbare Szene im Kopf, wo du dann vom Platz geführt wirst und dann dieses Jahr ganz schwere Gehirnerschütterung und so weiter und so weiter. Und hinterher hast du aber ganz normal mitgefeiert. Wo ich dachte, jeder normale Mensch, hätte man gesagt, Gehirnerschütterung hinlegen.
Das war natürlich auch fahrlässig, ne? Und okay. Vor allen Dingen habe ich mir die Birne so weit von zugesoffen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Natürlich war das fahrlässig. Es war nicht lebensgefährlich, aber ich habe mir auch gedacht, und das habe ich auch wirklich so gefühlt, also wenn ich heute von der Welt gehe, ist das auch okay.
Gut, dass du es nicht getan hast.
Ja, genau. Also war auch nicht lebensgefährlich. Also ich mache schon keine ganz unvernünftigen Dinge. Aber überleg mal, du wirst Weltmeister. Rihanna und Gerard Butler sind auf deiner Party und du bist im Krankenhaus. Doof. Und dir guckt einer über die Schulter, ob du noch atmest. Also ja, ich atme noch.
Aber stimmt es wirklich, dass du nicht wusstest, wo du bist? Eine Zeit lang?
Ja, so. Also ich habe halt Viertelstunde ungefähr vom Finale auf dem Platz, weiß ich nicht. Dann noch so 5 Minuten in der Kabine. Und sonst weiß ich alles.
Krass. Wenn man sich so zurücksetzt in seine Jugend und so, da habe ich so über nachgedacht, kann man sich noch erinnern, nicht nur an den ersten Kuss, sondern auch an andere Freundinnen und so. Machst du das auch manchmal, dass du überlegst, was ist eigentlich aus denen geworden? Ich habe immer überlegt, bevor ich heiraten wollte, wollte ich eigentlich jede meiner bisherigen Freundinnen vorher einmal besuchen, um zu gucken, ob nicht doch eine dabei ist, die. Hast du sowas auch? Also was hast du auch anscheinend?
Solche perversen Gedanken habe ich nicht. aber Wir haben morgen, das ist nämlich 10 Jahre ausgefallen wegen Corona, wir haben morgen 15-jähriges Abiturtreffen. Und ich werde da ein Fotoapparat mitnehmen und freue mich einfach, Bilder von den Menschen zu machen, weil da sind wirklich viele dabei, die habe ich 15 Jahre nicht gesehen. Und ich freue mich einfach zu wissen, wie die aussehen.
Du musst dann aufpassen, bin einen Tick älter, man erkennt viele nicht. Nicht mehr. Und denkt dann so, wir waren ja mal 2 Jahre zusammen, aber ich habe dich nicht wiedererkannt.
Ja, also ich bin mega gespannt. Also ich habe gar keine Erwartung, ich weiß auch nicht, was mich erwartet, aber ich freue mich einfach so mal, Leute zu sehen, mit denen man ja auch einfach ganz lange in einem Raum zusammengesessen hat. Ne? Also es gibt nicht so viele Menschen in meinem Leben, mit denen ich 13 Jahre in einem Raum gesessen habe.
Ist jemand dabei aus dem Buch, der morgen bei eurer...
Ja.
Und wer?
Sag ich nicht. Aber es sind zwei.
Zwei dabei. Mhm. Haben die sich geäußert über das Buch? Also es sind ja einige, man kann ja auch haben, dass man so ein Buch schreibt und einer sagt, sag mal, hast du sie noch
ich
alle?
Ich habe mich ja rechtlich abgesichert. Genau deswegen. Ich habe allen Menschen, die darin irgendwie vorkommen, einen Roman am 13.3. kam heraus, vom 12. auf den 13.3. vor die Tür gelegt, sofern ich die Adresse wusste. Und wenn ich die Adresse wusste, weißt du ja auch irgendwie, dass ja, ich noch immer so entfernten Kontakt habe.
Du hast warst am Ende bei der Danksagung, du hast dich bei 3 Menschen bedankt, die den Roman nicht mehr lesen können. Dein Opa und Oma, ne?
Ja, das gehört sich irgendwie so, finde ich. Ich finde, es gibt in Mexiko... Ich finde, dass es in Mexiko einen wunderschönen Brauch gibt, den es in Deutschland leider nicht gibt. In Mexiko vergessen die Menschen die Toten nicht. Und ich vergesse auch meine Großeltern nicht, weil ich ohne sie nicht hier wäre.
Wow. Und weil die auch... Wie haben deine Eltern auf das Buch reagiert? Wann durften die es... Achso, die sitzen hier, ne? Wo sitzen die denn in welcher Reihe? In der ersten?
Dritte
Reihe.
Weihnachten.
Herzlich willkommen.
Ne? Ja, generell sind das die Eltern von der Fraktion, die erstmal alles cool finden, was ich mache. Ne? Ist ja auch schon erstmal gut. Ne?
Fanden die es auch cool, als sie dann gesagt haben, ich werde jetzt, man kennt das ja, ich habe auch 2 Söhne und die erzählen mir jeden Tag, dass sie Fußballprofi werden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es am Ende so sein wird.
Nee, meine Eltern, die waren richtig hinterher, dass ich mein Abitur mache. Ich hatte ganz lange bestimmt, also ohne Scheiß jetzt teilweise heute noch, hatte ich Albträume, dass ich mein Abitur nicht geschafft habe und bin dann aufgewacht und dachte, geil, du hast Abitur.
Aber das finde ich jetzt scary, weil das ist mein Albtraum. Mein Albtraum ist, dass ich nachts 2-3 Mal im Jahr aufwache und denke, ich habe die entscheidende Deutschklausur nicht geschrieben. Und ich muss sie nachschreiben, weil sonst kriegt ihr...
Das können sie Nicht-Schriftsteller nicht verstehen.
Aber es ist tatsächlich bei dir auch so.
Ja, ich hatte wirklich regelmäßig, die werden weniger, aber Albträume, dass ich mein Abitur nicht schaffe. Und das sind meine Eltern schuld.
Weil du zwischendurch auch mal gesagt hast, ach Papa, Mama, ich werde Profi, macht euch keine Sorgen.
Nee, also ich hab gehofft, dass ich Profi werde, aber ich war jetzt nicht so vermessen, dass ich dachte, ich werde auf jeden Fall Profi, aber ich war einfach nicht so gut in der Schule. Das war das Problem. Also ich habe ein Abi von 3,6 gemacht und jetzt würden alle denken, boah, der hat ja voll viel mit Fußball zu tun.
Aber in Solingen, das muss man sagen.
Genau,
in Solingen. Das ist ja gut. Das ist nicht
NRW-Abi ist
krass. NRW-Abi ist gut.
Ja.
Wir haben neulich der Hamburger Kultursenator, der kommt aus NRW und der ist neulich in einem Podcast gefragt worden, ob es stimme, dass er sein Abitur mit 1,1 gemacht hätte. Und er hat gesagt, nein, es würde nicht stimmen, er hätte 0,7. Ich hab auch gedacht.
Sympathisch.
Ja, für den einen ist es die 0,7, für den anderen ist es Spiegel Bestsellerliste Platz 1. Also genau. So hat jeder
seinen King irgendwie. man könnte jetzt bei 3,6 irgendwie denken, so, boah, der hatte voll viel auf dem Fußballplatz zu tun und der war bestimmt nicht so viel fleißig. Also ich würde schon sagen, dass ich ein fleißiger Schüler war, aber ich war einfach nicht so schlau leider.
Was hattest du in Deutsch?
Ich hatte Deutsch als Grundkurs, Geschichte und Biologie als LK und hatte so die romantisierende Vorstellung von Bio-LK, man gibt bestimmt vorläufig einen Zoo, streichelt Tiere und dann kommen die mir da irgendwie mit Genetik, Neurologie, da bin ich komplett abgeschnallt. Ne? Also, was habe ich im Abi, das ist verjährt, Papa, 10 Jahre, ne? Ich bin so häufig rausgegangen, habe meinem Vater Wörter geschickt, die ich nicht verstanden habe. Der hat mir bei Wikipedia zurückgeschickt, was das heißt. Ich habe das da irgendwie eingesetzt. Ne?
Du bist beim Abitur auf die Toilette gegangen und hast dann
geschrieben, Papi. Das ist so eine lustige Geschichte. Pass auf, beim Abitur ist das richtig streng, da sind voll viele Lehrer, ne? Und ich hatte mein Auto direkt offen, weil kein Autoschlüssel hatte ich keine Zeit für, direkt offen vor dem Schuleingang geparkt, auf dem Bürgersteig, ne? So kurz vor Abschleppen. Und da waren alle Bücher und so von mir drin. Und man konnte, wenn man auf Toilette ging, ging man auch an einer Treppe vorbei. Und der Lehrer saß so 50 Meter weg, der konnte also eigentlich nicht sehen, geht man in die Treppe oder geht man auf die Toilette. Und ich bin einmal raus, unten habe in irgendwelchen Büchern geblättert, hat mein Vater ganz hektisch irgendwelche SMS geschrieben. Ich würde gerne dieses Protokoll sehen, weil ich bin zwischen 8 und 12, 17 Mal auf Toilette gegangen. Man musste ja immer ein- und austragen und auch immer so irgendwie 10 Minuten weg. Ne?
War das ein großer Leverkusen-Fan?
Nee, gar nicht. Aber ich habe halt gesagt, boah, ich bin so aufgeregt und keine Ahnung was. Und wirklich, ich habe das so häufig gemacht und dann, ja, ich habe eine 4 Minus gehabt. Und der hat gereicht.
Der arme Papa.
Ja gut, der wollte es ja. So. Ich wäre auch mit der mittleren Reife.
Oh Gott, darf man das so nicht, dass sie das jetzt aberkennen im Nachhinein?
Nein, können sie nicht. 10 Jahre haben wir abgesichert.
Ist das so?
Nach 10 Jahren geht gar nichts mehr, ja. Das Ding war ein bisschen, also war sonst eigentlich auch fair. Also jeder Schüler hat gespickt, mein Gott, jeder. So. Ich habe noch Latinum, wenn es einsetzt.
Das ist ein guter Übergang. Bücher in der Fußballzeit, muss man sich das vorstellen, gibt es da jemanden, der liest, wenn man zum Auswärtsspiel fährt?
Nee, weil im Bus ist ja irgendwie, also ich habe auch schon mal gelesen, als ich im Bus war, aber das ist irgendwie nicht der Ort dafür, ne? Also es gibt viele Fußballer, die lesen, aber jetzt nicht im Bus oder in der Kabine oder so.
Weil man dann in dem sogenannten Tunnel ist oder warum, was?
Ja, keine Ahnung, das ist ja auch so ein Miteinander, ne? Und ich finde es viel cooler, hinten irgendwie Karten zu spielen. Jetzt nicht, wenn man auf dem Weg zum Spiel ist, aber wenn man so eine Busfahrt aus Hamburg nach Hause, nach Gladbach hat, wieder 3 Punkte geholt hat und steht dann irgendwie 2 Stunden vorm Elbtunnel, dann finde ich es geiler,
Das muss sehr, sehr lange her sein, ne? Ja.
Gladbach, wir haben hier gespielt, als die Uhr abgestellt wurde. Das war das letzte Spiel vom HSV.
Ja, stimmt. Ja. Ich kann dir nur sagen, ich habe es mal erlebt, als der HSV gegen Borussia Dortmund spielte und zu Hause 0-5 verlor. Und dann war ich in dem Stadion und dann kam hinterher ein Hamburger Kaufmann auf mich zu und sah mich und sagte, was ist denn mit Ihnen los? Warum sehen Sie denn so völlig niedergeschlagen aus? Dann habe ich gesagt, naja, wir haben gegen Dortmund 5-0 zu Hause verloren. Wir hätten auch 8-0 verlieren können. Und weißt du, was der Hamburger Kaufmann gesagt hat? Lieber Herr Heider, die Dortmunder, die können sich jetzt 2-3 Stunden freuen, dass sie bei uns gewonnen haben. Und dann? Ich sag, was und dann? Und dann müssen sie zurück nach Dortmund.
Hat er recht.
Ich glaube, das ist aber, glaube ich, aber auch, ich glaube, in diesem Satz steckt zum Teil auch das Problem des HSV. Ja. Wenn ich mal,
gut, dass du es sagst.
Wenn ich mal sagen darf. Christoph, ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen, aber ich habe gesehen, dass viele der Leute, die hier heute sind, unten war eine lange Schlange von dem Geldautomaten. Also wir haben ein kaufkräftiges Publikum hier. So. Und ich glaube, es gibt ja jetzt auch Bücher von dir und auch von Nachwuchsautoren da vorne zu erwerben. Und du würdest aber alles signieren, was dir hingelegt wird. Hoffe ich.
Ja, natürlich. Hoffe ich sehr. Also dafür bin ich hier. Ne? Ich freue mich wirklich sehr, wenn ihr das Buch lest. Und ich probiere alles zu signieren, was mir unter die Finger.
In den Finger kommt. Also es hat große Freude gemacht. Sie können das Ganze, glaube ich, schon morgen auf dem YouTube-Kanal des Hamburger Abendblatts sich nochmal angucken. Wir schneiden natürlich die Stellen, wo es um den Kinofilm ging, schneiden wir natürlich raus. Und nachher, aber da gibt es keine Karten mehr für, um 19:30 musst du das Ganze hier nochmal erzählen.
Ja, aber es gibt ja einen neuen Moderator.
Wir tauschen den, der Moderator wird besser.
Genau. Ja, insofern. Nee, ich fand übrigens, das war total schön mit dir.
Es ging.
Also wirklich, weil man erzählt ja auch, es ist ja logisch, dass man auch immer mal wieder so das Gleiche erzählt, aber vielen Dank, das war sehr kurzweilig und du hast auch mal so andere Fragen gestellt, das war schön.
Das freut mich sehr. Christoph Kramer.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.